Wir haben seit einigen Wochen eine Bibelstunde wieder angefangen. Wir sind im Moment eine Kerntruppe von 6 Leuten. Und warum erzähle ich das jetzt? Natürlich als Werbeblock, das auch. Nee, aber vor allen Dingen, da haben wir über den Text von heute gesprochen. Und aus diesem Gespräch ist ein Stück weit die Predigt von heute gewachsen. Ihr kennt das, wenn man über einen Bibeltext redet, dann nimmt man natürlich auch hier mal einen Umweg und da mal einen Umweg. Die versuche ich jetzt hier rauszulassen. Aber wir haben uns den ersten Petrusbrief vorgenommen. Ein Brief, der an eine Gemeinde geschrieben ist, die den Umständen nach offensichtlich vor einer Verfolgungszeit steht. Also es war noch keine Verfolgung. Der zweite Petrusbrief ist wohl etwas später. Da ist dann konkret Verfolgung da. Beim ersten Brief ist das noch nicht da, aber es ist absehbar. Ja, also es entwickelt sich eindeutig darauf zu. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und was mich bei diesem ersten Abschnitt, wir sind ja noch nicht weit, wir haben jetzt gerade Kapitel 1 durch, den Schluss davon lesen wir ja gleich. Aber was mich da fasziniert, Paulus hat eigentlich eine klare Zweiteilung. Der hat meistens einen ersten Teil, da geht es um, ich hätte mal gesagt, die Theorie, da geht es um die Grundlagen. Also beim Römerbrief, 3. Kapitel, alle Menschen sind Sünder. Dann, es gibt in Jesus Gnade, also diese Grundlage. Und dann kommt in Kapitel 12, weil das alles so ist, ermahne ich euch jetzt. Und dann kommen so ganz praktische Dinge, wie wir das jetzt umsetzen sollen. Petrus macht das ein bisschen anders. Da ist das ineinander verwoben. Und das finde ich spannend. Ich habe hier geschrieben, lieben, aber warum denn? Es geht also wieder mal um die Bruderliebe. Aber es geht unmittelbar auch um die Begründung. Warum sollen wir das denn eigentlich tun? Und deswegen habe ich eigentlich noch Fragestellung, die geht ein bisschen über den Text hinaus. Das ist ja immer gefährlich, wenn man nicht nur das macht, was da steht, sondern noch darüber hinausgeht. Aber ich glaube, dass wir trotzdem da im biblischen Kontext bleiben, dass wir uns nicht davon entfernen oder eigene Ideen reinbringen. Nämlich meine Frage ist an dieser Stelle, warum überhaupt ethisches Verhalten? Ich lese uns erstmal den Text, damit wir wissen, wovon wir reden. Wer eine Bibel dabei hat oder ein Smartphone mit einer Bibel drauf oder irgendwas in der Art, den lade ich ein, aufzuschlagen. 1. Petrus 1, 22 bis 25. Bei dem Text ist es übrigens auch hochinteressant, verschiedene Übersetzungen mal nebeneinander zu legen. Mache ich jetzt nicht, aber wer das gerne mal nachholen möchte, da kann man noch einiges entdecken. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen ist wie eine Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also die Hauptaussage ist eigentlich, liebt einander beharrlich aus reinem Herzen. Und das Drumherum ist die Begründung. Warum eigentlich oder wie eigentlich? Ja, und deswegen ist das ist für mich erstmal ein Beispiel. Wir machen das an diesem Beispiel durch. Warum sollten wir uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Ein guter Humanist wird in vielen Punkten dasselbe tun wie ein guter Christ. Aber aus anderen Gründen. Und selbst ein Egoist kann, wenn er die Zusammenhänge versteht, also ein egoistischer Unternehmer, kann trotzdem Gutes für seine Belegschaft tun, weil er weiß, dass die dann besser arbeiten. Das kann also, können ganz egoistische Motive also sein, warum jemand was Gutes tut. Also Bismarck hat ja die Sozialversicherungen eingeführt, nicht weil er ein besonders sozialer Mensch war, sondern weil er den Sozialdemokraten das Wasser abgraben wollte. Also es gibt immer ganz unterschiedliche Methoden oder mögliche Motive, Gründe, warum ich etwas tue. Und deswegen, warum eigentlich Und dann natürlich, wie kann das gelingen? Dauerhafte Liebe. Zunächst mal der Beginn dieses Textes, die Entscheidung. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, also ihr habt eure Seelen gereinigt, und zwar im Gehorsam gegen die Wahrheit, zu ungeheuchelter Bruderliebe. Also das ist schon hier das Erste, was er hier nennt. Ja, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Also das ist das Erste, was wächst, wenn Menschen zum Glauben kommen, damit beginnt es. Das ist der Einstieg. Damit geht es los. Und das habt ihr getan. Ihr habt diesen Schritt auf Jesus hingetan. Ihr habt im Gehorsam gegen ihm, also gegenüber dem Liebesgebot, angefangen, diese Liebe zu leben. Das heißt, die war da. Paulus sagt nicht, also ihr liebloser Haufen, jetzt fangt mal an zu lieben, sondern er sagt, ihr habt euch dafür entschieden. Ihr seid da eingestiegen. Ihr habt damit angefangen. Und jetzt so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Also wenn die Liebe vorher schon da war, dann muss die Betonung in diesem Satz ja ganz offensichtlich das beharrlich sein. Bleibt dran. Denn diese Liebe, und das sage ich euch jetzt sicher was Neues, diese Liebe ist angefochten. Das fällt uns manchmal richtig schwer. Diese Liebe ist angefochten, weil einmal schon der Teufel einen Spaß dran hat, Zwietracht zu säen unter Christen. Das ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Ja, also Zwietracht zu säen in die Familien rein von gläubigen Leuten, aber auch in die Gemeinde rein. Denn je mehr Zwietracht da ist, umso weniger kann eine Gemeinde dann tatsächlich ihrem Auftrag nachkommen, nämlich Jünger zu machen, weil sie erstmal damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu bekämpfen. Und besonders da sind wir im Gespräch ziemlich stark, ich glaube, das war Dörte, die das so stark reingebracht hat, diesen Gedanken. Und wenn eine Gemeinde dann unter Druck gerät, in einer Verfolgungszeit oder in einer Corona-Zeit, dann wird das noch schlimmer. Dann geht das erst richtig los. Ja, weil natürlich, ich meine, unterschiedliche Meinungen, ich weiß, es ist jemand hier, der davon überzeugt ist, dass die Erde eine Scheibe ist. Wenn ja, dann habe ich das nicht mitgekriegt. Und das ist ja schon so ein Punkt, da kann jeder denken, was er will. Ja, also solange er nicht versucht, dann einmal am Rand der Scheibe entlang zu fliegen oder irgendwas in der Art, wird da nichts passieren. Und in der Gemeinde schon gar nicht. Aber wenn das dann Dinge sind, die unser Verhalten betreffen, wie zum Beispiel bei Corona, wie zum Beispiel in einer Verfolgungszeit, wie stark macht man jetzt bei dem Staat mit, um Frieden zu haben? Wie stark setzt man sich ab? Wir haben das ein bisschen mitgekriegt, die Geschichte von Oskar Brüsewitz, ich weiß nicht, sagt der Name jemandem was? Der war Pfarrer in der Nähe von Zeitz in den 70er Jahren und hat sich vor der Michaeliskirche in Zeitz dann mit Benzin übergossen und angezündet, weil er eben mit der Situation nicht mehr klar kam, dass der Staat ihm permanent Knüppel zwischen die Beine geworfen hat und die Kirche dann auch noch ihn nicht gedeckt hat, sondern dem Staat nachgeben wollte und ihn versetzen wollte. Und in dem Moment hat er keinen anderen Ausweg gesehen. Das will ich jetzt mal gar nicht werten. Nur, er war jemand, der hat aber auch die Konfrontation gesucht, wo es ging. Also alles, was den Staat geärgert hat, Oskar Brüsewitz hat es getan. Und das ist ja zum Beispiel die Frage, muss man das? Oder kann man auch weise mit den Dingen umgehen? Also nur ein Beispiel, die DDR hatte mal ein Jahr einen Slogan, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Oskar Brüsewitz malt ein Riesenplakat, baut das auf ein Pferdefuhrwerk und fährt damit durch Zeitz und auf dem Plakat steht, ohne Sonnenschein und Gott geht die Republik bankrott. Der hat übrigens recht gehabt, das war die schlechteste Ernte der DDR jemals in dem Jahr. Also das war schon, das hatte jetzt nicht unmittelbar was mit Evangelium zu tun. Aber das war seine Art, herauszufordern, mit der er letztendlich dann selber nicht mehr klargekommen ist. Also während mein Vorgänger, der in der Zeit als Prediger in der Gemeinschaft war, der hatte auch seine Spitzfindigkeiten. Der hat Jugendfreizeiten gemacht und sowas war natürlich absolut unerwünscht. Und er sagt, ich habe die immer ordentlich, sein Sohn hat mir das erzählt, ich habe ihn selber nicht mehr kennengelernt. Er hat die immer ordentlich angemeldet beim Rat des Kreises, aber immer erst einen Tag, bevor es losging. Und er sagt, Bürokratie war schon immer langsam, egal wo. Das heißt also, meistens ist dann so Mittwoch, Donnerstag, also wenn die haben am Wochenende angefangen, dann eine Woche lang, Mittwoch, Donnerstag tauchte dann irgendjemand auf vom Rat der Kreises, mal gucken, was die da machen. Und manchmal haben sie gesagt, ach, noch 2 Tage, dann macht jetzt fertig. Und manchmal mussten sie abreisen, aber 4, 5 Tage hat er immer gehabt. Aber da ging es konkret drum, kann ich meinen Dienst tun oder nicht. Ja, und er hat sich ja an die Vorschriften gehalten, ja, er hat ja brav einen Antrag gestellt, ne? Vielleicht ein bisschen spät, aber das ist eher so, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben in solchen Situationen. Aber trotzdem, die Frage, plötzlich hat das Relevanz, wie entscheide ich mich in einer Verfolgungssituation? Es ist nicht mehr egal, wie wir die Dinge angehen, sondern es hat konkrete Folgen. Je mehr ich provoziere, umso mehr Ärger. Und jetzt ist die Frage, wo muss ich provozieren? Das war ja auch schon bei Corona. Manche haben das ja wirklich als Glaubensbekenntnis gesehen, ob ich Gottesdienste weitermache oder nicht, auch wenn es verboten ist. Kann ich jetzt nicht vertiefen, aber da haben wir das ja auch schon gemerkt. Plötzlich hat das Konsequenzen und die ganze Diskussion wird härter. Und Petrus weiß, das kommt auf diese Gemeinde zu. Und er sagt, ihr habt euch für diese Liebe entschieden. Ich verkürze, vereinfache mal diesen ersten Vers ein bisschen. Ihr habt euch für diese Liebe entschieden. Jetzt lebt sie auch dauerhaft. Bleibt dran. Lasst euch da nicht von abbringen. Auch wenn solche Dinge passieren. Ja? Das heißt ja auch einen Menschen lieben, der mich mit meinen Entscheidungen in Frage stellt. Ja, nicht nur den ich in Frage stelle, sondern auch der mich in Frage stellt. Der sagt, so wie du da entscheidest, das ist doch Kleinglaube oder Unglaube. Und ich bin aber davon überzeugt, ich habe richtig entschieden. Ja, und jemanden zu lieben, der mich in Frage stellt, und zwar in einem Punkt, wo es Konsequenzen hat, nicht jetzt in einem Punkt, wie gesagt, ist die Erde eine Scheibe, das hat ja keine Konsequenzen für unseren Alltag. Und dann kommt die Begründung, weil wir wiedergeboren sind. Ihr seid durch einen unvergänglichen Samen neu geboren, wiedergeboren. Liebt, denn ihr seid wiedergeboren. Interessante Argumentation. Ja, also Johannes schreibt mal, liebt, denn er hat uns zuerst geliebt. Auch Paulus macht darauf aufmerksam, dass Gott uns schon geliebt hat, lange bevor wir irgendetwas für Gott getan haben oder uns für ihn entschieden haben oder irgendwas. Seine Liebe geht ja immer voraus. Und weil wir also jetzt Leben, ewiges Leben in Jesus haben, deshalb sollen wir in diesem konkreten Fall einander lieben. Ich würde das sogar erweitern, deswegen sollen wir uns angemessen verhalten. Was sagt Paulus? Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, jetzt lebt auch als Kinder des Lichts. Ihr seid das. Wir hatten einen Griechen, der war Mitstudent, der hat das mal in der Predigt ein bisschen derb ausgedrückt. Er hat gesagt, Paulus sagt nicht, ihr Schweine, jetzt benehmt euch doch mal wie Menschen. Sondern sagt, ihr Menschen, benehmt euch nicht wie Schweine. Versteht ihr aber den Unterschied? Und hier geht es darum, ihr seid wiedergeboren, sagt Petrus. Ihr seid das. Jetzt lebt bitte auch entsprechend. Haltet fest, in diesem konkreten Fall, haltet fest an dieser Bruderliebe. Denn ihr seid doch, und zwar alle miteinander, wiedergeboren. Ja, sonst wäre es ja kein Bruder oder Schwester. Es geht hier um Menschen, die wiedergeboren sind, untereinander. Ihr seid doch wiedergeboren. Ihr gehört zu einer Familie. Jetzt benehmt euch bitte auch so. Ja, okay, ich meine, wer hat Geschwister? Wie ist das unter Geschwistern? Ist man da immer ein Herz und eine Seele? Friedel, der Uwe hat gesagt, selbstverständlich, kannst du das bestätigen? Ah ja. Also an dem Gelächter schließe ich mal draus. Auch da gibt es manchmal Auseinandersetzungen. Aber ich weiß von vielen Familien, untereinander kann das schon mal so gehen. Wird aber von außen angegriffen, stehen die plötzlich zusammen wie ein Mann. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber da ist was dran, ganz oft. Und jetzt sind wir alle miteinander Kinder Gottes. Wir haben diesen liebenden Vater. Und das ist für Petrus, übrigens für Johannes und Paulus genauso, die Begründung, warum wir diese Liebe leben sollen und auch leben können. Weil wir das nicht aus uns produzieren müssen, sondern wir haben dieses neue Leben bekommen durch das Evangelium. Und deswegen haben wir eine neue Perspektive bekommen. Das ist auch der Hintergrund zu diesen Armbändern, die es gab. Was würde Jesus tun? Er war ja mit D hinten, also sächsisch tun. Nein, what would Jesus do? Aber das ist genau dieser Gedanke, der dahinter steckt. Ja? Was würde Jesus tun? Was würde der Vater im Himmel tun? Was entspricht unserer Berufung als Kinder Gottes? Welche Reaktion, welches Verhalten entspricht jetzt in dieser Situation unserer Berufung? Ja, nochmal, Paulus, lebt würdig eurer Berufung. Ihr seid berufen in die Nachfolge. Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, sagt Paulus. Hier ist es etwas anders formuliert. Ihr habt das ewige Leben. Ihr seid Teil dieses Leibes Christi. Und das heißt also, wenn ich jetzt in eine Situation komme, heute noch oder im Laufe der Woche, wo ich nicht weiß, wie soll ich denn jetzt reagieren, dann ist die Frage, wie würde Jesus reagieren? Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich ins Gebet gehen, kann fragen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie du diese Situation entschärfen würdest. Ich weiß, du würdest einen Weg finden. Ich sehe gerade keinen. Gib mir die richtige Reaktion. Und ich habe Beispiele genannt, wo mir das so schwerfällt. Das mache ich jetzt hier nicht in der ganzen Breite, aber in der kleinen Runde habe ich das mal gemacht, ohne Namen zu nennen, aber ein bisschen mehr zur Situation. Und dann war schon, ja, dann red doch erstmal mit Jesus drüber. Das, was ich sonst immer predige, hat mein Mann dann mir gesagt. Also irgendjemand hatte zugehört beim Predigen. Die haben mir nämlich genau die Antworten gegeben, die ich sonst immer gebe. Aber in dem Fall einfach nicht drauf gekommen bin. Manchmal braucht man das, ja, dass einem in einer konkreten Situation jemand nochmal genau das sagt, was man eigentlich weiß, aber was einem in dem Moment überhaupt nicht einfällt. Bis hin zu der Psychologin, die mir dann gesagt hat, ich soll es doch mal mit Gottvertrauen versuchen. Und das war keine gläubige Frau. Das ist manchmal so. Manchmal brauchen wir das. Und dann wirklich zu sagen, ja, dieser Mensch ist mir wichtig, ich tue mich aber jetzt einfach schwer im Umgang mit ihm und dass ich anfange, mit Jesus drüber zu reden. Herr, du hast den genauso lieb wie mich, mich genauso lieb wie den, also da wird keiner vorgezogen. Aber du siehst, wir haben auf verschiedensten Gründen irgendwo so unsere Schwierigkeiten. Und jetzt hilf mir doch, mit diesen Menschen klarzukommen. Genauso, ich meine, hier geht es ja erstmal um Christen untereinander. Aber Jesus will uns ja auch helfen, wenn wir mit Menschen draußen zu tun haben. Herr, du siehst, da kommt heute, was weiß ich, ein Geschäftspartner oder ein lieber Nachbar. Die Betonung auf lieb und beim dreimal unterstreichen habe ich es aus Versehen durchgestrichen. Da kommt ein lieber Nachbar und ich ahne schon, was der wieder will. Oder ja, irgendwo solche Situationen. Und dass ich sage, Herr, wenn ich jetzt so reagiere, wie es mein alter Adam, hier dieser vergängliche Mensch, der wie Gras ist, wenn der jetzt reagiert, dann geht das nicht gut aus. Aber wenn der wiedergeborene Mensch reagiert, dann kann hier Veränderung passieren. Hilf mir, dass der Richtige reagiert. Denn das Problem ist ja, dass der Alte noch lebt. Ja, der stirbt ja erst, wenn wir dieses Leben hier auf dieser Erde beenden. Bis dahin lebt der alte Mensch ja noch. Ja, also ich weiß nicht, stammt das von Luther oder von wem, ich weiß es nicht genau. Wir müssen den alten Adam jeden Tag ersäufen. Das Problem ist, das Biest kann schwimmen. Und jetzt geht es darum, wer reagiert? Wer geht an die Tür und macht die Tür auf? Der Alte oder der Neue? Der von nur von Menschen geborene oder der aus dem Heiligen Geist geborene? Beide leben, wenn wir zu Jesus gehören. Beide sind da. Und meistens sind auch beide zu Hause. Und wer reagiert? Und es gibt ja ganz verschiedene Gründe. Ja, also ich habe so, es gibt so, ich sage immer gerne Sekretärinnen-Typen, aber Verkäufer und Verkäuferinnen haben das genauso gut drauf. Ja, Uwe, die können noch so sauer sein. Wenn der Kunde reinkommt, ist man freundlich. Man kneift den Hintern zusammen und ist freundlich. Wir sind ja so freundlich. Das Dumme ist, manchen sieht man das dann auch an. Und es ist aber eigentlich nicht echt, sondern das ist, man will ja verkaufen, also ist man freundlich. Ja, das ist wieder die Frage nach den Motiven. Warum handle ich anders? Und deswegen ist rein äußerlich manchmal ein guter Humanist und ein Christ kaum zu unterscheiden, ja, weil der Humanist hat eben diese Liebe zum Menschen und der Mensch ist der Mittelpunkt und der Mensch ist alles und der Mensch ist ja eigentlich auch immer gut und wenn der jetzt gerade mal nicht gut ist, dann hat er halt einen schlechten Tag oder es hat ihn jemand geärgert, denn normalerweise ist der Mensch ja gut. Es ist ja der Grundgedanke des Humanismus, wo die Bibel was ganz anderes sagt. Das Dichten und Trachten des Menschen ist gut von Jugend. War irgendwas anders, irgendwas stimmt da nicht ganz. Aber der Humanist, weil er eben dieses Bild hat, wird er in vielen Fällen genauso reagieren wie ein guter Christ, der jetzt aus Christus herauslebt. Und trotzdem macht diese Motivation einen Unterschied. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid von ihm berufen. Ihr seid von ihm wiedergeboren. Jetzt benehmt euch doch endlich auch mal so. Nein, lasst uns das wirklich. Ich weiß, es gibt beides. Und auch ich kriege das nicht konsequent immer hin und kriege es ganz oft nicht hin, das so zu leben. Aber ich möchte daran üben, dass ich immer mehr, wenn ich in so eine Situation komme, dann mit Jesus ins Gespräch gehe und sage, Herr, du siehst, wenn ich jetzt nicht mit dir die Sache angehe, dann geht das schief. Dann wird da von deiner Liebe nicht mehr viel übrig sein. Aber mit deiner Hilfe will ich anders reagieren. Und damit haben wir eine Kraftquelle, die liegt außerhalb von uns. Ja, diese Motivation, die kann eine Kraftquelle sein, die liegt nicht in uns. Ich bin nicht zurückgeworfen auf mich selber. Das wäre ja, wenn ich jetzt sage, jetzt benehmt euch endlich mal so, dann würde ich euch herausfordern, aus eigener Kraft als Heilige zu leben. Und ich weiß ganz genau, würde wahrscheinlich nicht mal bis zum Gartentürchen reichen, weil wir das nicht hinkriegen. Wir sind keine Heiligen in diesem Sinne, also als Menschen, die keine Fehler machen, sondern wir sind Heilige in dem Sinne, dass Jesus uns geheiligt hat. Und deswegen können wir auch nur aus seiner Kraft das leben und das dauerhaft leben. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für euch, das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass wir so miteinander umgehen. Und dass wir das lernen. Und da ist die Liebe natürlich das Wichtigste und das Grundlegendste. Paulus sagt ja, darin ist alles andere eingeschlossen. Aber das andere schließt sich dann natürlich an, wie Hilfsbereitschaft, wie das Sehen des anderen. Das sind ja alles Ausdrucksformen der Liebe dann. Und das machen wir dann nach der Pause. Nee, das machen wir ein andermal. Das haben wir ja auch schon bei Johannes, als wir den Johannesbrief gelesen haben, wie das dann ganz praktisch werden kann mit dem Lieben. Aber praktisch kann man das nicht predigen, weil eine Predigt ist immer Theorie. Praktisch kann man das nur leben. Und deswegen wünsche ich mir, dass uns das gelingt, an der Hand Jesu tatsächlich anders miteinander und auch mit anderen umzugehen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass wir in dir diese Möglichkeit haben. Danke, dass das gilt und dass das zuverlässig ist, dass dein Wort wahr ist. Danke, dass du diese Basis geschaffen hast, dass wir wiedergeboren sind. Und jetzt hilf uns doch auch, dass wir auf dieser Basis leben, dass wir auf dieser Basis unseren Alltag gestalten. Die Situationen, vor denen wir Angst haben, aber auch die Situationen, auf die wir uns freuen, lass uns mit dir da reingehen in dieser Woche. Amen.